Reinhold Schneider hat dieses Lied oder dieses Gedicht geschrieben im Umfeld des Dritten Reiches. Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert auf unseren Häuptern aufzuhalten. Ich habe da oft dran gedacht, so bei Corona, bei den Kriegen, die entstanden sind, immer wieder diese Gedanken, was passiert hier eigentlich? Und wirklich das, was er auch so beschreibt, allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Und dann, daneben wissen wir auch, Gebet hat Verheißung. Zum Beispiel ein Vers: Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird es euch geben. Und die Verheißungen sind groß. Das ist etwas, was durch die ganze Bibel geht, was es bedeutet, wenn wir beten und was Gott damit auch verspricht, für uns verspricht. Und doch müssen wir darüber nachdenken, ist Gebet Freude oder Pflicht? Warum eigentlich? Wenn man weiß, wie wichtig das ist und wenn man weiß, was es bringt oder was für Versprechen dahinter stecken, warum ist es oft so schwierig? Was bremst uns? Zum einen, beten ist langweilig. Ihr habt das eben schon so ein bisschen bei der Vorstellung von dieser Gebetswoche gehört. Man muss das ja schon sagen, eine Stunde beten. Was macht man da? Ich erinnere mich an einen Vortrag von Johannes Hartl, der das so lustig erzählt hat aus seiner Jugendzeit, wo er auch mit seinem, damals, weiß nicht, Jugendgruppe in die Kirche ging und dann sollten sie eine Stunde Wache halten, hieß es bei denen, und dann haben sie eine Stunde gebetet. Und dann hat er gesagt, ja, ich teile das so auf, er wusste auch nicht, wie das geht, in 15 Minuten, 15 Minuten danken, 15 Minuten bitten und 15 Minuten Lobpreisen, er wusste zwar nicht, was es ist, aber irgendwie hat er das schon mal gehört und irgendwie die letzten 15 Minuten, den kriegt er schon so rum. Und dann hat er angefangen und hat gedankt für die Eltern und für die Schule und die Lehrer und all das und war nach einem Minute fertig. Und er kriegt wieder die Panik, was mache ich hier die ganze Zeit? Und manchmal ist das so, das ist wie so eine Erfahrung, was ist das eigentlich, was wir da machen? Ich habe eine Weiterbildung gemacht, also zur geistlichen Begleitung. Und da hatten wir eine intensive Woche in Selbitz und waren schon die ganze Woche dort. Und dann war Freitag Nachmittag, 18 Uhr, das Haus trifft sich da zum Gebet. Wir waren im Haus, in dem Raum der Stille und saßen schon alle ganz andächtig da, wie das so ist, wenn man so eine intensive Woche hat, dann ist man irgendwie, fährt man runter. Und dann kam noch eine Jugendgruppe rein, so eine Konfi-Gruppe. Der Pfarrer hatte die Idee, ich gehe mit der Gruppe in ein Haus der Stille und wollte ihnen dieses Gebet nahe bringen. Und man hat richtig gespürt, wie sie runtergebremst wurden in ihrem Tatendrang, wenn so 13-, 14-Jährige da kommen. Die wollten ganz was anderes an diesem Wochenende, als einfach nur da still sein. Was sind das für Erfahrungen, die wir da haben und die wir, denke ich, gut kennen? Gebet ist langweilig, es gehört irgendwie dazu, aber oft macht es auch keine Freude. Gebet ist Pflicht. Man zeigt Gott, wenn man betet, dass man etwas, dass man es ernst meint, dass man die Sache, die man tut, auch wichtig nimmt. Deswegen betet man auch nochmal dafür. Aber was sind solche Erfahrungen? Was liegt da in uns? Es bremst uns. Und das geistliche Leben wird so langsam zur Pflicht. Mal ein anderes Beispiel, wo man das auch dran merkt. Zum Beispiel, ein Freund kommt und schüttet sein Herz aus über das, was falsch gelaufen ist. Und wir beten zusammen, wir bekennen es vor Gott und ich darf dem anderen die Vergebung zusprechen. Das nennt man Beichte. Eine befreiende Wirkung, die Gott uns im Glauben schenkt, wenn wir einander Schuld bekennen und Vergebung zusprechen. Das hat Jesus uns so aufgetragen. Und das ist in der Kirche seit Jahrhunderten Praxis. Und dann hat man irgendwann angefangen und hat gesagt, ja, ganz so einfach ist es nicht. Und da hat man gesagt, die Beichte, wenn du dann da gehst und du hast, es war wirklich schlimm, was du da gemacht hast. Also da, jetzt bete mal 7 Vater Unser, dann wird das schon wieder. Und so langsam hat sich dann das so eingeschlichen. Die Beichte hat eben noch eine Konsequenz. Ave Maria oder was man dann singen muss oder was man beten muss, den Rosenkranz. Wir sind jetzt evangelisch, das haben wir ganz abgeschafft. Aber man merkt, beten ist etwas, womit man Gott gnädig stimmt. Was einem irgendwie ja näher zu Gott bringt. Beten ist langweilig. Was uns bremst, ist auch, beten ist anstrengend. Wenn wir in die Gemeinde über Gebet gesprochen haben, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns war es immer so, da kam immer zuerst das schlechte Gewissen. Wir machen das zu wenig. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ihr jetzt überlegt, wir machen eine intensive Woche Zeit des Gebetes. Man hat immer ein schlechtes Gewissen, weil man das zu wenig macht. Man redet darüber, dass der Gebetskreis schlecht besucht wird und schimpft über die, die nicht kommen. Macht man dann das gerne? Wir kennen die Verheißungen, wir kennen das, was Jesus uns verspricht, aber es ist ein mühsames Geschäft. Wir beklagen uns, und wenn man dann dazu einlädt, wer will da gerne kommen? Und dann gibt es Spezialisten, die beten ihre Liste ab und die haben alles im Kopf. Und manchmal hat man den Eindruck, so ein Gebetskreis ist eher so, damit man mal mitkriegt, was gerade so passiert in der Gemeinde. Und das alles ist sehr anstrengend und gar nicht so fröhlich und eben nicht Freude. Es kostet Zeit und die haben wir sowieso nicht. Extra nochmal mit dem Auto hierhin oder wie man das so macht. Es kostet Nerven, weil man die Leute auch nicht so, ich weiß nicht, die sind so ein bisschen komisch. Und es gibt so vieles andere, was gerade attraktiver ist. Und wenn man dann ständig ein schlechtes Gewissen hat, gibt man es irgendwann auch auf. Dann verschwindet es. Das ist anstrengend. Aber es gibt auch Zeiten, da fällt uns Beten leicht. Aber das Problem ist, das ist dann, wenn es uns schlecht geht. Also es fällt uns eigentlich leicht zu beten, wenn die Not groß ist. Not lehrt beten und das ist auch gut. Das ist nichts Verwerfliches. Aber die schwierigen Zeiten sind eben mühsam und dann hat man irgendwie diese Verknüpfung, Gebet, wenn es nicht mehr anders geht. Wenn die Not groß ist und wenn ich halt keine anderen Mittel mehr habe, wenn die Kraft fehlt. Auch hier nicht unbedingt Gebet mit Freude. Aber wie geht man damit um? Eben, wir geben dem Ganzen mehr Gewicht. Wir lernen neue Formen kennen. Wir vertrauen auf die Kraft der Gemeinschaft. Das sind gute Schritte und ich denke, ich hoffe, das wird auch in diesen Wochen passieren. Aber zuerst, und das ist mir heute Morgen wichtig, muss etwas anderes geklärt sein, was für mich eigentlich elementar wichtig wurde. Es geht zutiefst darum, dass wir von Gott gelangweilt sind. Wir flüchten in 1000 verschiedene Sachen, auch in frommen Sachen. Wenn sich für mich klärt, wer Gott für mich ist, wer Gott ist, noch nicht mal wer Gott für mich ist, sondern einfach wer Gott ist, dann klärt sich auch, ob ich mit dem Zeit verbringen will oder nicht. Denn darum geht es beim Beten. Ich verbringe Gemeinschaft, Zeit mit Jesus. Wie viel Zeit verbringst du mit Menschen, die du kaum kennst oder die dich vielleicht mal angeschaut haben oder die mal die Hand geschüttelt haben? Wenig, wenn man vielleicht muss, weil man dazu eingeladen wird. Wie viel Zeit verbringe ich mit Menschen, die mir fremd sind, die ich nur nach den Namen kenne? Das passiert nur, wenn da irgendwie was zusammenkommt, auch von selbst. Und das kommt mir oft so vor. Es ist nicht ganz geklärt. Wer ist denn Gott für mich? Wen habe ich denn da vor Augen? Ich möchte mit euch einen Vers anschauen, einen ganz kleinen Vers aus dem 1. Timotheusbrief, 1. Kapitel, Einführung der Briefe. Das sind ja immer so ganz interessante Einführungen und Beschreibungen, die Paulus hat. Und da schließt er diesen Abschnitt ab von der gesunden Lehre des Evangeliums, von der Herrlichkeit des Seligen, des glücklichen Gottes. Ich bin betraut mit der gesunden Lehre von der Herrlichkeit des seligen Gottes. Normalerweise überliest man sowas und denkt, das ist irgendwie so eine althebräisch-griechische Ausdrucksform, wie man irgendwie das damals machte im Brief. Aber das ist eine Beschreibung, das ist die gute Nachricht, die gesunde Lehre von unserem Gott. Er ist ein Gott, der ist herrlich. Und er ist glücklich, selig. Doxa ist das eine im Griechischen, die Doxa kennt ihr vielleicht, die Doxologie und so schon mal gehört. Das ist die Herrlichkeit, Schönheit, Glanz, das Wunderbare, das Strahlende. Und Makarios ist das Glück, ein Zustand von Gott geschenkter Freude ohne Ende. Das, wonach der Mensch sich hier so der Erde so sehr strebt. Unser Gott ist ein glücklicher Gott. Und diese zwei Begriffe möchte ich mal anschauen. Ein wenig von dieser Schönheit Gottes anzuschauen. Paulus spricht hier mit Timotheus oder schreibt ihm, er ist ja wie ein Sohn für ihn und er hat ihn in diese Gemeinde geschickt, in der es große theologische Diskussionen gibt über das Gesetz, über das Alte Testament. Die einen sagen, das ist nicht mehr wichtig, und die anderen sind sehr liberal. Und andere wollen die Gebote so wie früher durchsetzen. Diesen Kampf und diese Geschichte kennen wir auch heute. Und dann spricht Paulus eben vom Evangelium, von dieser gesunden Lehre, vom Evangelium des herrlichen und glücklichen Gottes, der Doxa und des Makarios. Das Wesen Gottes ist im Mittelpunkt des Evangeliums. Und das Wesen Gottes findet sich im Mittelpunkt bei Jesus. In unserem Gebetshaus sage ich immer, die Vision des Hauses ist nicht das Gebet, sondern die Vision ist Jesus, der Mittelpunkt, immer. Es geht immer nur um ihn, ob es in die Gemeinde ist oder ob es im Gebetshaus ist. Es dreht sich um ihn, um den herrlichen Gott. Wir beten zu einem herrlichen Gott. Gott ist herrlich. Herrlichkeit ist die Steigerung von Schön. Es gibt ein Lied von Jonas, ein Anbetungslied, da sagt er, dich beschreiben tausend Farben, die wir noch gar nicht kennen. Gold, Purpur, Rot sind gegen deine Farben blass, so sagt das in dem Refrain. Doxa, das beschreibt eine Schönheit, ein Strahlen, ein Leuchten, das aus sich selbst kommt. So wie die Sonne aus sich selbst diese ganze Welt am Leben erhält. Das ist Gott. Was ist diese Schönheit? Letzte Woche war das, ich weiß gar nicht an welchem Tag, da hatten wir einen ganz erstaunlichen Sonnenuntergang. Also im Moment, finde ich, ist es abends immer sehr schön, wenn die Sonne untergeht, die Wolken werden wunderbar beleuchtet. Und da war das auch so, viele Wolken, aber ein wunderbarer Sonnenuntergang. Und mittendrin waren zwei Regenbogen. Habe ich noch nie erlebt, beim Sonnenuntergang noch zwei Regenbogen. Und wir sind so in so einem Reihenhaus-Siedlung und da standen da die Leute hinten raus und guckten alle und staunten, wie man das so oft tut beim Sonnenuntergang. Man staunt über die Schönheit, über die Farben, die plötzlich da sind, dem goldenen Leuchten. Bei uns, wir wohnen am Ortsrand, da laufen immer Hunde vorbei, also und auch die Herrchen. Die Herrchen haben geguckt und gestaunt und ihren Futterapparat rausgezogen, auch die Hunde. Haben weiter geschnüffelt, was da gerade auf der Erde ist. Das Staunen, das wir in uns selbst spüren, über das Schöne, über das Glanzvolle, das ist etwas, was dieses widerspiegelt, wer Gott ist. Im Römerbrief, im 1. Kapitel, da sagt Paulus, denn was man von Gott erkennen kann, das ist unter ihnen, in dieser Welt offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Gottes unsichtbares Wesen, diese Herrlichkeit, die wir ja nicht sage ich mal, in echt sehen. Wir würden vergehen wahrscheinlich vor Spiel. Aber dieses unsichtbare Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, die wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken. Sodass sie, die Menschen, keine Entschuldigung haben, sie würden Gott nicht kennen oder sehen. Die Herrlichkeit Gottes, sagt Paulus hier, ist der Beleg dafür, dass Gott real ist, dass Gott da ist, dass Gott unter uns ist. Das, was er geschaffen hat, zeigt etwas von dem, wie er ist. Und ich frage mich oft, warum hat er das so gemacht, wie es ist? Warum sind Tomaten rot und schmecken wie Tomaten und Äpfel grün und gelb und schmecken wie Äpfel? Er hätte doch irgendwie einfach nützlicher oder einfacher machen können. Es soll uns ernähren und es gibt ein paar Vitamine und es, ja, dann isst man das halt. Es schmeckt irgendwie alles gleich. Nein, er macht es schön. Er macht es bunt. Er macht es schmackhaft. Vieles von dem, was so uns sehr natürlich ist und normal, ist etwas, was etwas widerspiegelt von diesem wunderbaren Wesen Gottes. Von dieser Schönheit, Kreativität, die man darin erkennt. Wenn wir nicht die tiefsten theologischen Fragen lösen können, ist das auf jeden Fall ersichtlich, wie wunderbar und herrlich Gott ist. Und diese Schönheit will ich. Die will ich suchen. Die will ich in meinem Leben erfahren. Die soll mich bewegen. Der Hund ist fasziniert vom Knochen, aber der Mensch ist das Ebenbild Gottes und kann staunen über das, was das Schöne und das Wahre und das Gute ist. Und darum greifen wir zum Handy und machen das Bild. Und dann machen wir im Urlaub unsere Story mit all dem Schönen, was wir an diesem Tag erlebt haben, um es allen auch zu erzählen. Wir gestalten ein Buch, das war schön. Und darum singen wir, lass uns noch mehr von deiner Herrlichkeit erleben. Denn diese Herrlichkeit ist etwas, was Gott uns, ja, wo Gott uns so sehr berührt. So singen wir. Immer mehr von dir, immer mehr von dir. Manchmal gibt es Zeiten, wo ich denke, ach komm, immer mehr, immer mehr. Man ist so beschäftigt mit Problemen, mit Sorgen. Und dann hat man oft keinen Fokus auf sowas. Ganz im Gegenteil. Man sieht eigentlich nur das Schwere und das Herausfordernde. Aber das ist wichtig, dass wir diese Wahrheit nicht verlieren. Für mich war das zum Beispiel eine ganz wichtige Erfahrung, wenn ich mit einem Fotoapparat spazieren gehe, gehe ich ganz anders spazieren. Da sind kleine Kopfhörer auf dem Ohr und ich sehe, ich schaue und ich merke, ich sehe ganz die Dinge anders. Manchmal nervt es meine Frau, weil ich schon wieder stehen bleibe, um irgendwas zu fotografieren. Aber das ist dieser Blick für das, was gut ist und was schön ist. Ich glaube, das ist etwas, was Gottes Wesen zutiefst darstellt. Und man merkt in den Beschreibungen vom Himmel, in der Offenbarung oder bei Jesaja zum Beispiel, Jesaja 6, als er berufen wird, da öffnet sich der Himmel und der Tempel ist erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Die ist dann so intensiv, dass er selbst sagt, das halte ich gar nicht aus. Das ist so intensiv, schön und groß und gewaltig. Sie entspringt einer Quelle, die immer fließt. Gott muss sich keine großen Gedanken machen. Er ist so. Wir müssen uns immer viele Gedanken machen, wenn wir etwas schön machen wollen. Manchen fällt das sehr leicht, anderen fällt es sehr schwer, je nachdem, was man gerade macht. Wir können nicht geben, was wir nicht empfangen. Und darum ist, denke ich, ist es so ein entscheidender Punkt, dass wir diese Schönheit vor Augen haben und dann merke ich, wie langsam auch die Mauer bröckelt und ich sage, ja, dich will ich sehen, Gott. Ich will nicht im Grau des Alltags versinken, sondern ich will den Glanz aus deiner Welt in meine hineinziehen. Und ein zweites, den hätte ich euch zeigen können, Gott ist glücklich. Was denkst du, ist das so? Gott ist glücklich. Naja, wer weiß es nicht. Es gibt ja so viel Schwieriges, was gerade so passiert. Meinst du, darüber ist er glücklich? Gott ist glücklich. So beschreibt das Paulus in diesem kurzen Wort, dem Glückseligen, den seligen Gott. Wenn du zu Gott betest, man hat ja vielleicht eine bestimmte Vorstellung, welchen Gesichtsausdruck siehst du dann so vor dir? Ich habe mal so ein paar Beispiele. Es gibt auch schönere. Ich habe mal die schwierigen genommen. Welchen Gesichtsausdruck hast du vor dir? Welche Vorstellung über den Gemütszustand Gottes? Ah, der ist immer so beschäftigt. Der hat ja so viel zu tun mit der Ukraine und mit Israel und so, weißt du. Und dann komme ich mit meinen kleinen Sachen. Nee, der guckt da, was willst denn du hier? Welche Vorstellung hast du, wenn du Gott zu Gott betest, von ihm? Wir hören, Gott liebt dich. Und trotzdem sind wir wütend aufeinander. Wir hören, Gott liebt dich und wir sind traurig und niedergeschlagen. Wir stecken in Menschenfurcht fest. Und das liegt oft daran, dass wir genau das erwarten. Ein Gott, der keine Zeit hat, ein Gott, der sagt, lass mir die Ruhe, ich habe mit anderen zu tun, oder der wütend ist über das, was ich gemacht habe, der mich eigentlich gar nicht sehen will. Wenn Gott nur den Zeigefinger erhebt und herablassend auf mich schaut, wenn er ständig unzufrieden ist mit dem, was ich tue, so fühlt man sich ja oft. Wenn man wutschnaubend auf meine Gebete reagiert, wie kann ich freudestrahlend sagen, ich gehe in die Gebetswoche, eine Stunde lang halte ich das aus unter diesem Blick? Nee, macht man nicht. Wer will denn mit solchen Leuten zu tun haben? Das Wort glücklich, was Paulus hier für Gott gebraucht, das reicht sehr tief. Und die Frage ist nicht nur irgendwie so eine Spielerei, so eine theologische, sondern das ist etwas ganz Wesentliches, dass wir verstehen, Gott ist das Glück. Du bist mein wahres Glück, weil er glücklich ist. Aber eben, wie soll Gott glücklich sein, wenn diese Welt so kaputt ist? Wenn so viel Neid und so viel Leid und Not herrscht, das ist ja auch ein bisschen naiv, oder einfach zu sagen, Gott ist glücklich. Hier ist nichts davon zu spüren. Frag doch die Leute. Es ist nur Schmerz da und Grauen. Wo ist das Glück im Leben? Wie kann das zusammengehören? Eine zerbrochene Welt, eine Schöpfung, die zerstört wird, und ein seliger, glücklicher Gott. Ist Gott irgendwie auf dem Trip und weiß gar nicht mehr, was passiert? Wir waren mal ein paar Tage in Rom vor 3-4 Jahren. Und als wir losgeflogen sind, habe ich das Bild geschossen. Es war Frankfurt im Oktober. Es war nass und kalt, es regnete. Und es war trübe. Aber wir wussten, Italien ist schöner. Deswegen sind wir auch mutig losgeflogen. Aber nach 10 Minuten im Flieger sah es dann so aus. Und das ist immer so. Oben ist das Wetter immer schön. Also die Sonne scheint immer. Das ist so. Oben ist das Wetter grundsätzlich besser als unten. Wir haben das schon mal erlebt. Und wir kennen das. Letzte Woche war ich zum Seminar in Rehe. Und dann fuhr ich die A45, und bei uns war noch strahlender Sonnenschein, dann fuhr ich los und in Gießen und in Wetzlar, alles im Nebel, dunkel, also das war wirklich viel Nebel. Und dann kam man langsam nach Heilbronn hoch und plötzlich merkt, es langsam löst sich. Und oben auf der Höhe vom Westerwald, da brach die Sonne durch und wusste, ja, das, was ich unten auch wusste, aber nicht erlebt habe, dass es war, oben scheint die Sonne. Wenn man eine bestimmte Höhe erreicht, scheint die Sonne. Das ist das, was eigentlich ganz klar ist und logisch. Nur können wir nicht beim trüben Herbsttag vielleicht immer in die Höhe steigen. Da gehen wir auch durch diese Zeiten. Und wir wissen, der Winter hat nicht das letzte Wort. Auch selbst im Februar, wenn es noch kalt ist, wissen wir, Das Frühjahr kommt, die Sonne macht es wieder lebendig. Wir kennen das alles. Und so ist es in dieser Welt. Diese Welt ist eine Welt voller Tränen, voller Täler, voller Leid und Not. Und das trifft uns alle, egal ob man mit Jesus unterwegs ist oder nicht. Das ist eine zerbrochene Welt. Aber gleichzeitig ist die Realität eben diese Herrlichkeit und das Glück Gottes, das strahlt vom Himmel. Und das gilt es zu suchen und diesen Blick darauf zu richten und das hineinzunehmen, auch in das eigene Erfahren. Dass wir dann erfahren, und du deckst mir den Tisch mitten im Angesicht meiner Feinde. Es rührt daher, dass David wusste, der Hirte ist nicht fern und der hat die Kraft. Und Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, weil ich kenne den Gott, der gütig ist und glücklich ist und der mich damit erfüllen will. Das will ich suchen und darum bete ich und darum öffne ich mein Herz und darum singe ich ihm Lieder. Das öffnet mir den Blick nach oben zu ihm. Und wenn du nichts anderes machst in so einer Stunde Gebet, als einfach Lieder singen von Jesus, diese Worte und diese Lieder werden dir den Blick öffnen. Und wenn man das regelmäßig macht, dann kann ich dir sagen, das verändert dein Leben. Es passieren immer noch schwere Sachen. Aber dieser Blick ist plötzlich nicht mehr, vielleicht mal spontan, sondern er bleibt. Und das ist das, dass wir lernen, zu wem bete ich? Zu diesem Gott, der glücklich ist. Es gibt einen Ort, wo du einfach sein darfst, wie du bist. Und das ist das Gebet. Und du machst Gott nicht glücklicher, wenn du betest. Also das ist überhaupt kein Thema. Er schaut dich an und liebt dich. Und Gott liebt dich auch nicht ein Stück mehr, wenn du betest. Er liebt dich schon immer. Du machst nicht Gott glücklicher, wenn du lange betest. Aber wenn du betest, schaust du in ein glückliches Gesicht. Und du schaust in die Schönheit. Und du schaust in die Kraft und die Heiligkeit Gottes. Und das ist für uns das große Glück, was David dann auch sagt, du bist mein ganzes Glück. Gott machen wir nicht glücklicher, aber er freut sich, wenn wir dann zusammenstehen und beten für Gottes Reich und für die Anliegen in seinem Reich. Und er freut sich, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir Teil sind auf diesem Weg. Alle diese Wesenszüge weisen darauf hin, Gott ist gut. Und das ist etwas, was wir so dringend brauchen, dass diese Wahrheit tief in uns verankert ist. Gott ist gut. Wir haben mit vielem Schlechten zu tun, wir haben mit vielem zu kämpfen. Aber darum, weil Gott gut ist, ist das möglich und verändert auch das die Dunkelheit dieser Welt. Denn groß bis zum Himmel ist deine Güte, so weit der Himmel reicht. Und so weit die Wolken ziehen, bis an die Wolken reicht deine Treue, Psalm 57. Denn groß über den Himmel hinaus ist deine Güte. Das Gute Gottes hört nicht auf, bis an die Wolken reicht deine Treue. Als der Tempel in Jerusalem eingeweiht wird durch Salomo, da heißt es dann am Schluss, und als alle Israeliten das Feuer herabfahren sahen, während die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus war, da knieten sie mit dem Angesicht zur Erde nieder auf das Steinpflaster und warfen sich Lieder und lobten Gott. Ja, er ist gut, singen sie. Ja, ewig ist seine Güte. Sie erleben diese Schönheit und diese Gewalt. Der Tempel ist erfüllt, das ist ja gerade neu gebaut. Und das, was sie jetzt erleben, wir bewundern nicht den Tempel, sondern wir bewundern diese Gegenwart, die Schönheit Gottes, die Güte, die er ihnen schenkt. Und das ist das, was die Bibel immer wieder beschreibt. Gott ist herrlich, allmächtig, Gott ist glücklich. Aber unser Denken ist verfinstert. Wir leben oft unter diesem Nebel. Wir leben oft unter dieser Wolkendecke der Gottvergessenheit. Das ist nicht mutwillig. Das ist nicht, weil wir so böse sind. Das ist etwas, was im Druck und im Stress und im Alltag immer wieder passiert. Wir wissen, was oben ist, aber wir dringen nicht durch. Der Kopf kennt die Wahrheit, aber ins Herz kommt es noch nicht. Wir machen alles richtig, wir machen die richtigen Formen, wir gestalten alles richtig, wir machen alles gut und modern und fühlen uns selbst wohl. Aber das, was Gott tut und was Gott ist, das verändert alles. Wir brauchen eine gewisse Antwort auf diese Frage, zu wem du betest. So wie du betest, so glaubst du, und so glaubst, so wie du betest. So wie du betest, glaubst du. Und du glaubst, so wie du betest. Und es liegt an dem Gegenüber. Das ist entscheidend. Wenn ich beim Beten das Gegenüber vor Augen habe, wenn mein Herz Gewissheit habe, mit wem ich gerade bete, zu wem ich singe oder mit wem ich gerade schweige, dann bete ich anders. Wenn ich sehe, wie Gott mich sieht, dann bin ich zuversichtlich. Dann erwarte ich Gutes, denn er ist ja gut und ich komme zu dem, der alle Güte hat. Ich stelle mich auf die Siegerseite, denn ich weiß, der hat gesiegt über Sünde und Tod. Ich stehe im Tal des tiefen Leids, aber er deckt mir den Tisch und die Feinde müssen zugucken. Und Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen. Dieser unvorstellbare, mächtige, kreative, liebevolle, großzügige Gott ist mein Vater. Und darum ist so wichtig, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, dann will ich es euch geben. Und langsam entdecken wir, das ist nicht nur ein Versprechen, sondern ich merke, die Person ist das Versprechen. Das Gegenüber ist das Versprechen. Ein Mann erzählte in der Seelsorge, nicht bei mir gelesen, aber fand ich ein sehr eindrückliches Bild. Ein Mann erzählte, wie er seine Kindheit erlebt hat mit seinem Vater. Der Vater war sehr erfolgreich. Und bevor der Junge morgens aufwachte, war er schon aus dem Haus zur Arbeit und kam abends spät, erst kurz vorm Abendessen. Es wurde zügig gegessen und dann war er schon wieder bei der Arbeit im Büro. Und er saß dort tief bis in die Nacht. Und das ging Tag für Tag, seine ganze Kindheit lang, sagt er. Und ich saß oft draußen vor seinem Büro, ich durfte nicht rein, und sehnte mich nach der Liebe des Vaters. Und dann schrieb er dem Vater kleine Briefchen, die er so unter die Tür schob. Und jedes Mal habe ich gehofft, dass er mir einmal, wenigstens einmal, einen Brief zurückschreiben würde. Aber es ist nie passiert. Wie erschütternd, wenn man das erlebt. Aber es ist noch erschütternder, weil wir oft genauso zu Gott kommen und genauso den Vater ansehen. Da ist ein überbeschäftigter Mann, den man nur ungern belästigt, selbst wenn man sich nach Zuwendung sehnt, dem man so ein paar Gebetchen unter die Tür durchschiebt, in der Hoffnung, dass nur einmal ein einziges Wort vielleicht zurückkommt. Wie ein Waisenkind, das allein ist. Es ist so wichtig zu wissen, der Vater, der uns gegenübersteht, ist ein glücklicher Gott, ein herrlicher Gott. Er ist gut und er will alles, dass unser Leben gelingt und dass seine Gegenwart unseren Alltag erfüllt. Und darum gibt er diese Verheißung. Bittet, so werdet ihr empfangen. Kommt, lobt mich, preist mich, lasst uns zusammen diese Welt verändern. Denn wenn ihr den Vater bittet um etwas in meinem Namen, dann wird er es euch geben. Darum ist für mich ganz wichtig, zu wem betest du? Wen hast du vor Augen, wenn du ans Beten denkst?